Einen wunderschönen Nachmittag hier auf der DevOpsCon in Berlin. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Vortrag, 60 Minuten zum Thema Azure und hier im speziellen Azure Resource Manager. Es freut mich, dass so viele gekommen sind, damit ich etwas weiß, mit wem ich es zu tun habe. Wer von Ihnen verwendet denn Azure schon in Produktion? Eine Handvoll. Wer hat es zumindest schon mal ausprobiert? Okay, wunderbar. Das heißt, die meisten sind neugierig und möchten wissen, was denn Azure so alles kann, und genau das wollen wir erkunden, und zwar speziell im Bereich Infrastructure as Code, im Bereich Resource Manager. Bevor wir starten, darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Stropek. Ich komme, wie man es wahrscheinlich unschwer hören kann, aus dem schönen Österreich. Ich bin heute aus Linz hergefahren bei diesem wunderschönen Frühlingswetter. Da reist man immer gerne. Ich habe selbst eine kleine Firma. Wir sind Software as a Service Provider und leben in der Cloud. Wir haben unsere Firma ausdrücklich gegründet mit der Idee, Software as a Service und Cloud Computing in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben vom ersten Tag an Microsoft Azure benutzt. Wir waren damals auf der PDC, haben Azure gesehen, haben uns in diese Plattform verliebt, und seit dieser Zeit arbeiten wir auf dieser Plattform. Das sind mittlerweile weit über 8 Jahre, die wir Erfahrung in dieser Plattform haben. Und ja, meine gesamte Firma, die ganze Existenz unserer Firma, basiert auf dieser Cloud-Plattform. Dementsprechend lange und intensiv beschäftigen wir uns damit. Und natürlich müssen wir auch bei uns viele Prozesse automatisieren. DevOps, in manchen Bereichen auch NoOps, spielt eine sehr große Rolle. Wir sind ein kleines Team, gerade mal eine Handvoll Leute. Wir sind in unserer Kernfirma 6 Leute, und diese 6 Leute betreuen Software für viele, viele tausend User und viele hundert Kunden, teilweise sehr große Kunden. Und da kann man sich vorstellen, dass wir weder Zeit noch Geld haben, um manuelle, administrative oder operative Prozesse irgendwie händisch durchzuführen. Das geht nicht. Wir müssen uns zu 100% auf die Weiterentwicklung unserer Software fokussieren, und eine Trennung zwischen Entwicklung und Operations existiert bei uns nicht. Wir sind kein Team. Und dementsprechend spielt auch ARM eine sehr große Rolle. Was ist dieses ARM? Was ist dieser Azure Resource Manager? Lassen Sie mich am Beginn anhand von ein paar Slides so ein wenig den Rahmen abstecken, wozu dieses ARM, dieser Resource Manager eigentlich da ist. Aber keine Angst, diese Präsentation wird keine Folienschlacht. Ich habe sehr wenige Folien, und der Großteil meiner Folien, da steht ein großes Wort drauf, und das heißt Demo. Das ist immer etwas riskant, wenn man in der Cloud Live-Demos macht auf Konferenzen, aber ich traue mich mal. Keine Angst, ich habe den Quellcode natürlich auch lokal bei mir, das heißt, sollte die Cloud ausfallen, müssen wir nicht nach 10 Minuten die Session abbrechen, sondern können ohne weiteres weitergehen. Nichtsdestotrotz möchte ich am Beginn ein paar einleitende Worte erzählen, um, wie soll ich sagen, die abzuholen, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit Azure beschäftigt haben. Vielleicht bekomme ich den Klicker noch hin. Gucken wir mal, wenn wir den hier anstecken, ob er dann besser funktioniert. Wie hat denn alles begonnen? Manchmal ist es nicht schlecht, wenn man ein System verstehen will, die Motivation hinter einem System, wenn man auf seine Vergangenheit schaut. Was war die Pain, warum ist dieser Resource Manager erfunden worden? In den Frühzeiten, in den Wild-West-Zeiten in Azure, als das alles gerade mal aus 3 Services bestanden hat, gab es die Azure Service Management API. Das war im Wesentlichen eine REST API, mit der man ein wenig Azure automatisieren konnte. Über diese REST API hat man dann ein wenig PowerShell drüber gelegt, damit das für DevOps Arbeiten etwas leichter ist. Naja, diese ASM hatte aber sehr, sehr limitierte Funktionalität. Diese ASM konnte gerade mal ein paar Cloud Services, Storage Accounts und Virtual Networks verwalten. Man konnte nicht auf mehrere Rechenzentren in einem Deployment zugreifen und viele, viele Dinge mehr. Es war eben der Anfang dieser kleinen, damals sehr kleinen Pflanze Azure. Von Konsistenz konnte überhaupt keine Rede sein. Manche APIs wollten XML, manche wollten JSON, die Namensgebung war inkonsistent, das war alles irgendwie ja, in den Kinderschuhen. Und es gab noch ein paar andere Dinge. Die Kunden, die Azure nutzten, waren meistens relativ klein, das heißt, es gab genau ein Level von Access Control, entweder du bist Admin oder du bist keiner, alles andere gibt es nicht. Ja, das ist natürlich alles ganz, ganz schwierig. Auch Auditing, Nachvollziehbarkeit, wer hat wann was deployed, war so eine Sache. Lange Rede, kurzer Sinn, die ersten Jahre mussten wir mit diesem ASM uns herumplagen, und im Wesentlichen war das überhaupt nicht gedacht für große Deployments, für Tausende, Hunderte oder Tausende an Ressourcen für Large-Scale-Automation. Dafür war es nicht gedacht. Und genau an dieser Stelle begann das ARM Development Program. ARM, der Azure Resource Manager, sollte alle diese Dinge lösen. Erstens mal, er muss erweiterbar sein und er muss ausgelegt sein, nicht auf 3 oder 4 verschiedene Cloud-Dienste, sondern auf hunderte, vielleicht sogar mal tausende grundverschiedene Dienste von IoT über Storage, über Datenbanken, über NoSQL, über VMs, über Serverless. Das muss alles über diesen Resource Manager wartbar sein. Dieser Resource Manager muss das Thema Zugriffskontrolle erledigen. Dieser Resource Manager muss das Thema Auditing erledigen. Alle diese Dinge muss dieser Resource Manager mitbringen. Hier sehen Sie ein Schaubild, das Sie vielleicht schon mal da oder dort gesehen haben. Es wird relativ häufig hergezeigt, aber es bringt sehr gut auf den Punkt, was der Resource Manager ist. Das sitzt hier in der Mitte und dieser Resource Manager ist im Prinzip, man könnte sich vorstellen, wie eine große Workflow-Engine. Sie geben dieser Workflow-Engine einen Auftrag, bitte lege mir diese und jene Strukturen an, das können Netzwerke sein, Storage, Datenbanken, VMs, Windows, Linux, vollkommen egal. Und dieser Resource Manager hat jetzt im Hintergrund sogenannte Resource Provider. Diese Resource Provider sind, wenn man jetzt ein wenig zu Microsoft reinschaut, die verschiedenen Teams, die das jeweilige Service anbieten. Da gibt es ein Team, das bietet Serverless Web Apps und Web APIs an. Da gibt es ein Team, das bietet VMs an. Da gibt es ein Team, das bietet Datenbanken an. Da gibt es ein Team, das bietet Storage an. Diese Teams programmieren im Prinzip gegen eine interne Spezifikation, bieten also Cloud-intern, Azure-intern gewisse REST APIs an, sagen wir mal APIs an. Und der Resource Manager kann mit jedem Provider da unten, der diese API, der dieser API entspricht. Das ist die Grundidee. Wir als Benutzer verwenden jetzt entweder das Portal oder in irgendeiner Form die Command Line. Das kann eine Bash sein unter Linux, das kann PowerShell unter Windows sein, was immer wir haben wollen. Oder Developer-Tools wie Produkte der Visual Studio Familie, das kann sein Visual Studio, Visual Studio Code, Visual Studio Team Services, Release Management, all diese Dinge. Und werfen damit unsere Aufträge, wie wir das machen, werden wir dann gleich sehen, den Resource Manager zum Fraß vor. Und der muss dann irgendwie schlau diese Dinge verwalten. ADFS bzw. AAD steht hier auf der rechten Seite, das bedeutet Security passiert integriert mit Azure Active Directory. Diese drei Hauptaufgaben hat ARM, nämlich Deployment, Organize, organisieren in sogenannten Resource Groups und Control, Access Control und Auditing. Das sind die drei Hauptaufgaben von ARM und alle drei werden wir uns ansehen. Schön. Konzentrieren wir uns am Beginn auf Deployment. Was sind die Eigenschaften von ARM Deployments, die ARM wirklich auszeichnen? Nummer 1, ARM ist deklarativ. Sie können zwar, wenn Sie möchten, jede einzelne Ressource mit einem einzelnen PowerShell oder CLI-Statement deployen, aber so wirklich mächtig wird ARM, wenn man mit sogenannten Templates arbeitet. Das sind technisch gesehen JSON-Dateien, in denen ich mein gesamtes virtuelles Data Center beschreibe. Ich zeige dann diese JSON-Dateien gleich her und wir werden es mit Linux machen, mit Windows machen, wir werden Docker verwenden, wir werden alles Mögliche anlegen. Im Prinzip beschreibe ich über Code, über JSON mein gewünschtes Data Center. Und das ist bitte nicht nur VMs, sondern das ist Storage, VMs, Netzwerke, Load Balancer, Reverse Proxies, Docker Server, Docker Cluster, PaaS und Infrastructure as a Service. Man darf nicht verwechseln, dass ARM irgendwie das gleiche ist wie ein Docker-File. Das ist es nicht. ARM ist auch nicht sowas wie, keine Ahnung, Puppet oder Chef oder ähnliches, sondern ARM ist speziell für Azure da und kann alle Azure-Ressourcen deployen. Jegliche Form von Azure-Ressource. Und das ist eben in verschiedenen Bereichen. Ich sagte schon, es ist deklarativ. Das heißt, ich habe keine imperative Sprache, wo ich if und while und sonst irgendwas mache, sondern ich beschreibe ähnlich wie in SQL nur, was ich haben will, dann schmeiße ich das über den Zaun und sage, ARM, mach was immer du glaubst, was richtig ist und am Ende kommt hoffentlich das raus, was ich spezifiziert habe. Deklarative Programmierung statt imperativer Programmierung. Was hat das zum Beispiel für einen riesen Vorteil? Innerhalb dieser Templates gibt es Abhängigkeiten. VM kann ich erst anlegen, wenn der Storage, den Sie verwenden soll, da ist. Der erkennt diese Abhängigkeiten und bringt sie in die richtige Reihenfolge. Aber wenn ich 3 VMs haben will, die unabhängig voneinander sind, würde sie automatisch parallelisieren und dadurch die Deployment-Zeit entsprechend runterbringen. Ich muss mich nicht selbst um Parallelisierung und Ähnliches kümmern, das macht alles der ARM automatisch. Das ist einer der Vorteile von deklarativer Programmierung statt imperativer Programmierung. Allimportant, wenn es etwas gibt, was Sie mitnehmen sollten von diesem Vortrag, dann diese Tatsache, dass ARM allimportant ist, denn daran sieht man schon, wie mächtig diese Templates sind. Allimportancy bedeutet, ich kann das Template schreiben, ich deploy das Ganze und, Ihnen vielleicht nicht, mir passieren manchmal Fehler, irgendwo in der Mitte tritt ein Fehler auf. Was tue ich dann? Alles wieder löschen und von vorn beginnen? Nein, Idempotency bedeutet, ich kann dieses Ding deployen und nochmal deployen und nochmal deployen und ARM wird automatisch erkennen, was zu tun ist. Das bedeutet auch, ich kann das gesamte Template unverändert lassen, wenn ich zum Beispiel hochskaliert bin, die Anzahl der Instanzen in einem Cluster verändern. Ich ändere einfach mein Template, irgendwo schreibe ich da 2 eben 3 hin, deploy das gesamte Template und ARM wird das Data automatisch erkennen und wird sich darum kümmern, dass zum Beispiel die Web-App, die Web-Farm, um eine weitere Instanz erweitert wird. Bitte, wir haben eine Frage.
Wie geht der ARM dann mit Namensversuchen um? Also ich definiere den Cluster, der heißt ABC, wenn ich das jetzt nochmal abfeuere und dann den Cluster ABC nochmal deploy, oder gibt es in dem Sinne keine...
Jede Ressource hat einen eindeutigen Namen, über den sie identifiziert wird, und wenn in dem Template dieser Name erneut referenziert wird, dann geht er davon aus, dass sie die bestehende Ressource referenzieren und nicht eine neue Ressource damit meinen. Wenn Sie plötzlich einen bestimmten Namen, einen reservierten Namen für etwas vollkommen anderes verwenden, dann wird ARM, ja, dann ist die Idempotency zu Ende, dann wird es nicht mehr funktionieren. Er kann nicht magisch aus einem Windows-Server einen Linux-Server machen, das wird nicht funktionieren. Die Anzahl der Instanzen kann er verändern. Subnets in einem Netzwerk kann er verändern. Solche Dinge, die Leistungsfähigkeit eines Datenbankclusters von S1 auf S3 hochschrauben oder sowas, damit man das automatisch skalieren kann in der Nacht beispielsweise. Diese Dinge kann er hervorragend machen. Also das läuft über Namen und wir werden das dann gleich in einem Beispiel sehen. Multi-Service und Multi-Region bedeutet, ich bin nicht eingeschränkt auf ein bestimmtes Data-Center oder ein bestimmtes Service, wie SQL, App-Service, VMs, Storage, sondern es geht quer drüber. Ja? Ganz wie ich will. Ich kann mit einem ARM-Template eine Applikation in Europa, USA und Australien deployen, wenn ich will. Ich kann aber auch 3 verschiedene Templates machen. Ich kann auch ein Template machen mit Parametern, sodass ich es beliebig oft anwenden kann. Werde ich auch dann gleich hier zeigen. Wichtig ist, ARM hat eingebaut keine Einschränkung in diese Richtung. Und schlussendlich, ARM ist extensible. Es ist nicht so, wenn Microsoft jetzt ein neues Service herausbringt in Azure, das passiert ja schon fast jeden Tag, dass dann komplett ARM eine neue Version rausbringen muss und sich alles ändert. Nein, ARM ist so gebaut, dass es eigentlich sehr flexibel auf einer Meta-Ebene arbeitet und eben diese Resource-Provider dann die Details liefern. Und diese Details können sich auch unabhängig von ARM weiterentwickeln. Und damit habe ich meine Theorie-Slides schon fertig und jetzt wollen wir uns mal ansehen, was es denn da so gibt. Die Slides habe ich natürlich... Bitte, haben wir noch eine Frage? Entschuldigung. Die Antwort ist, er ist instant verfügbar. Er muss nämlich instant verfügbar sein, weil auch Microsoft intern diese Dinge nicht deployen könnte, wenn sie über ARM nicht verfügbar sind. Auch intern können sie Services nur über ARM deployen. Was manchmal ein wenig nachhinkt oder von der Qualität her im Laufe der Zeit erst erwachsen werden muss, ist, Sie werden es erraten, die Doku. Ja? Aber ich kann Ihnen schon Tipps und Tricks zeigen, wie man dorthin kommt. Und das ist immer so, die Reihenfolge ist so, in die Doku schauen, ob man es dort entdeckt. Wenn man nicht weiterkommt, zeige ich Ihnen ein paar Tools. Vielleicht kommt man über die weiter. Da kann man im Prinzip im Portal herumklicken und dann Reverse Engineering. Und wenn man dann auch nicht weiterkommt, Stack Overflow. Die Microsoft Teams sind wirklich sehr, sehr aktiv auf Stack Overflow und da gibt es eigene Tags zum Thema ARM und da kann man Fragen stellen und in der Regel bekommt man sehr schnell und kostenlos Unterstützung. Außer es sind Dinge, die will man noch nicht veröffentlichen, dann bekommt man auch entsprechende Auskünfte. Aber im Wesentlichen ist es so. Also Antwort ist, es muss da sein, sonst geht es nicht. Ich habe meine ganzen Slides natürlich veröffentlicht und in den Slides drinnen finden Sie Links auf GitHub. Ich zeige das einmal kurz her, damit jeder weiß, wir müssen uns das nicht desnotieren. Das beginnt gut mit langsamem Internet, na mal sehen. Unter GitHub rstropec/samples gibt es einen Ordner, der heißt ARM Workshop und da drinnen finden sich alle Beispiele, meine Slides, die Templates, die PowerShells und alles drum und dran. Ja, ich lasse es kurz da, weil ich sehe, manche zücken die Kamera, dann könnt ihr es fotografieren. Aber wie gesagt, die sind jetzt live drin. Außerdem googelt meinen Namen, Rainer Stropp, bei GitHub und ihr landet in meinem Repo, dann ist es nicht schwierig zu finden. Das erste, was ich euch gerne zeigen möchte, ist eine ganz simple Windows VM. Ganz simpel, nichts Besonderes. Das schauen wir uns an, in diesem Fall im Visual Studio Code. Visual Studio Code. Wer kennt Visual Studio Code noch nicht? Ich bin einfach neugierig. Okay, unbedingt ansehen. Visual Studio Code ist der leichtgewichtige Editor von Microsoft, der kleine Bruder, die kleine Schwester von Visual Studio. Vollkommen plattformunabhängig, Open Source, Cross-Platform, geht auf Linux, geht auf Mac, geht auf Windows, ist wie gesagt Open Source, entwickelt sich rasant weiter und hat eine halbe Million aktive User oder vielleicht noch mehr. Also ist ein sehr, sehr tolles Tool. Und in diesem Visual Studio Code könnt ihr verschiedene Packages installieren. Ach, machen wir es so. Die Installed Extensions und ich zoome hier mal rein. Dann seht ihr, gibt es von Microsoft hier Azure Resource Manager Tools, mit denen wird das Arbeiten mit Azure Resource Manager in Visual Studio Code noch ein wenig angenehmer. Und jetzt schauen wir als erstes uns mal dieses Simple Windows VM an. Und das hier ist jetzt eine solche Simple Windows VM. Und hier werde ich jetzt mal zuklappen, damit wir das grundlegende Schema, den grundlegenden Aufbau eines solchen ARM-Templates sehen. Das ist so ein Template. Das ist so eine JavaScript-Datei, eine JSON-Datei. Die beginnt am Anfang mit einem Schema, das kann man in der Doku nachlesen. Das legt einfach fest, wie das JavaScript definiert ist. Diese Content-Version ist dem ARM egal, die gehört euch, da könnt ihr eure Code-Snippets quasi versionieren. Da haben wir eine Frage. Selbstverständlich können wir das, absolut, absolut. Ist das so? Okay, wunderbar, wunderbar. Also diese Version gehört euch, ist alles nicht so wichtig. Jetzt kommen die wichtigen Teile. Wir sehen hier drei Abschnitte, nämlich Parameter, Variables und Resources. Die Parameters sind das, was der Name sagt. Das sind Parameter, die ich von außen dem Template mitgeben kann und dadurch kann ich dieses Template flexibel, gestaltbar und variabel halten. Zum Beispiel die Deployment Location, wollte es in North Europe, West Europe oder sonst irgendwo installieren, würde ich nicht hardcodiert ins Template reinschreiben, sondern das wäre typischerweise ein Parameter. Variables sind dazu da, um Konstanten festzulegen, die ich mehrfach in meinem Template verwende. Da geht es darum, Code-Duplizierung zu vermeiden. Ja, dafür lege ich Variables an. Und der größte Teil, seht ihr auch hier anhand der Zeilennummer, die da drin steht, sind die Resources. Das ist ein JSON-Array, wie wir es hier sehen. Und in diesem Array könnt ihr jetzt nacheinander eine Ressource nach der anderen definieren. Ich will einen Storage-Account, ich will ein Netzwerk, ich will eine Network Security Group, ich will einen Load Balancer, ich brauche eine VM, ich brauche eine Managed Database und alle diese Dinge hängt man dann eben zusammen. Schauen wir uns ein ganz simples Beispiel an mit einer Windows VM. Keine Angst, wir werden uns auch noch etwas komplexere Beispiele ansehen. Werfen wir einen Blick in die Parameter-Section. Die Parameter-Section ist relativ einfach zu verstehen. Jeder Parameter hat einen Namen, wie ihr hier drinnen seht. Jeder Parameter hat einen Typ. Ihr könnt dann die Beschreibungsinformationen dazugeben. Und wenn ich hier etwas weiter runter scrolle, dann habe ich hier, ist nicht mehr ganz aktuell, aber ich glaube, das Prinzip ist klar, auch die Möglichkeit, dass ich Allowed Values angebe. Warum sind diese Parameter und diese Allowed Values wichtig? Weil Azure auch automatisch für das Deployment dieser ARM-Templates eine GUI generiert. Das heißt, wenn ich dieses Ding zum Beispiel auf GitHub publiziere oder wenn ich dieses Ding in Visual Studio öffne und sage Deploy, kriege ich eine schöne GUI und da kann ich dann entsprechende Datentypen, meine Parameter eingeben und dort, wo ich Allowed Values eingegeben habe, bekomme ich ein schönes Dropdown mit allem drum und dran. Ich zeige euch das dann gleich. Relativ simpel, oder? Nichts Besonderes. Gut, klappen wir unsere Parameter zu und schauen wir uns die Variablen an. Die sind tatsächlich noch ein wenig simpler. Das ist Key-Value-Pairs, wie ihr seht. Hier haben wir die Keys, hier haben wir die Values. Nichts Besonderes. Besonders wird es hier unten. Hier sehen wir, dass in einer dieser Variable der Wert der Variable mit eckigen Klammern beginnt, also in eckige Klammer eingeschlossen ist. Und in diesen eckigen Klammern drinnen gibt es im ARM eine eigene Expression Language. So eine Art Excel-ähnliche Formelsprache. Sehr, 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 sehr stark vereinfacht. Aber vom Konzept her. Und was ich damit machen kann, ich kann gewisse Logiken bauen und ich denke, ich brauche hier nicht lang zu erklären, was diese Dinge tun. In diesem Fall hole ich mir die interne ID von irgendeinem Ding, das einen eindeutigen Namen hat, den ich, Komma getrennt, seht ihr das, als String-Operation zusammenhängen kann. Oder hier concat, muss ich erklären, was concat bedeutet? Natürlich nicht. Oder hier variables, na, da verweise ich auf eine andere Variable. Was glaubt ihr, muss ich hinschreiben, wenn ich auf einen Parameter verweisen will? Na, Parameters natürlich. Diese Expression Language ist sehr gut dokumentiert und ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, denn das könnt ihr selbst nachlesen. Dazu kommt ihr nicht in einen Talk. Schön. Dann schauen wir uns den Teil an, wo es wirklich interessant wird. Und hier picken wir einfach ein paar Beispiele raus und ich denke, ihr versteht das Prinzip dann sehr schnell. Hier haben wir als erste Ressource einen Storage Account. Ein Storage Account in Azure, das sind Managed Disk, das ist also ein Storage Service, wo man sowohl Blobs als auch VHDs, Queues, Tables, also NoSQL Storage und ähnliche Dinge drinnen speichern kann. Ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen. Im Endeffekt ist es für ARM auch vollkommen irrelevant, was das Ding tut. Es ist einfach eine Resource und über den Type hier vorne wird der Resource Provider identifiziert. Das Storage Team, also ARM, klopft an dem Storage Team und sagt, hey, ich möchte irgendwas aus Storage und hier dran nach dem Slash kommt jetzt der exakte Typ, den dieser Provider zur Verfügung stellen will. Liebes Microsoft Storage Team, ich brauche einen Storage Account. Okay? Jedes Ding hat einen Namen, wie ich schon sagte, über diesen Namen wird das eindeutig identifiziert. Eine API-Version, die man natürlich im Laufe der Zeit aktualisieren müsste. Ich kann nicht garantieren, dass das jetzt die aktuelle Preview ist, die ich hier nutze. Spielt auch keine Rolle. Ich kann ohne weiteres alte, ältere API-Versionen verwenden, solange sie serviciert werden, solange sie im SLA sind. Eine Location, da würde dann drin stehen North Europe, West Europe, was auch immer ich haben will. Ich kann an dieser Stelle sogenannte Tags hinterlegen. Tags helfen mir, in meinen tausenden an deployten Artefakten irgendwie Ordnung reinzubringen. Nach diesen Tags kann ich dann später suchen, beispielsweise im interaktiven Portal. Und da unten kann ich dann noch Properties angeben. Diese Properties hängen jetzt vom jeweiligen Type ab. Und hier sehen wir die Erweiterbarkeit, die in ARM eingebaut ist. Das da oben sind quasi die Metadaten, die es für jede Ressource gibt. Für jede. Ja? Was will ich anlegen? Wie heißt das Ding? Welche API-Version verwende ich? Wo will ich es anlegen? Welche Tags will ich haben? Und es gibt noch ein paar Details, auf die ich jetzt nicht eingehe in dieser Session. Und die eigentliche Spezifikation des Was ist zu tun, definiere ich hier im Properties-Bereich. Und in diesem Fall gebe ich einfach einen Storage Account Type an, das wäre, ich nehme mal an dieser Stelle Locally Redundant Storage oder will ich einen Premium oder einen Standard oder was auch immer ich an dieser Stelle habe. Schauen wir uns das nächste an, das ist dann schon ein wenig interessanter. Hier legen wir nämlich eine Public IP Address an. In diesem Fall wieder Tags, wie ihr seht, und achtet drauf, wir haben hier wieder die Properties und in diesem Fall sagen wir die Public IP Allocation Method. Können wir einfach mal kontrollieren, Public IP Address Type. Wenn wir in die Variables reinschauen, dann finden wir hier in die Public Address Public IP Address Type Dynamic. Das heißt, wir sagen dem Azure, du liebes Azure, such dir irgendeine öffentliche IP-Adresse aus. Hätte ich eine eigene IP-Adresse, eine statische in Azure deployed, kann ich natürlich auch über ARM machen, dann könnte ich genauso gut auf die in meinem ARM-Template verweisen. Also in diesem Fall sagen wir einfach, öffentliche IP-Adresse soll über das Public Internet erreichbar sein, beispielsweise. Und da unten gibt es jetzt wieder andere Settings und in diesem Fall wird zum Beispiel ein Domain-Label vergeben, damit ich diese VM nicht nur unter ihrer IP-Adresse erreichen kann, sondern irgendetwas mit Azure blablabla.net. Schauen wir uns den nächsten an. Das nächste, was hier angelegt wird, ist ein Virtual Network. Jede VM in Azure muss zu einem Virtual Network gehören. Und ich will das gar nicht näher erklären, denn das ist auch so ein Takeaway, das ihr mitnehmen müsst. Wenn ihr ARM erfolgreich verwenden wollt, dann braucht ihr Verständnis über Azure. Wenn ihr nicht wisst, was ein Virtual Network in Azure ist, oder dass eine VM in Azure ein Virtual Network braucht, dann werdet ihr nicht erfolgreich eine ARM-Template dafür schreiben können. Okay? ARM-Template automatisiert die Prozesse, aber das Verständnis muss ich mir auf jeden Fall aneignen. Und da sehen wir, ich glaube, ich brauche gar nicht alles vorzulesen, ich weise nur wieder darauf hin, da oben sehen wir die allgemeinen Tags, die Properties und nachdem es ein virtuelles Netzwerk ist, können wir einen Address Space vorgeben, wir können Subnets vorgeben mit allem drum und dran. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der wirklich, auf den ihr wahrscheinlich den noch nicht, das ist ein Network Interface Card, das eine Nick, das sollte eigentlich jedem klar sein. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der wahrscheinlich am spannendsten ist in diesem Template und der noch am meisten Neuerungen, Informationsneuerungen drinnen hat. Wir sehen an dieser Stelle, definieren wir eine Virtual Machine. Und diese Virtual Machine hat jetzt hier einen Knoten, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Ich habe zumindest noch nicht darauf hingewiesen. Der ist die Penson. Die Penson sagt jetzt dem ARM, dass in diesem Fall diese Virtual Machine erstens den Storage Account braucht und zweitens den MIC braucht. Und damit erkennt er die Abhängigkeiten und kann die Dinge parallel deployen. Er kann den MIC deployen, wenn er fertig ist, dann muss der Storage Account noch nicht fertig sein. Den kann er parallelisieren. Die VM kann aber erst anlegen, wenn beide fertig sind. Den MIC kann er aber erst anlegen, wenn das Virtual Network deployed ist. Versteht ihr das Prinzip? Und diese automatisierte Parallelisierung oder Sequenzierung, genau die übernimmt ARM automatisch. Und der Rest, das sind wieder spezielle Eigenschaften, die ihr in der Doku nachlösen könnt. Braucht ihr nur googeln. ARM Template Create VM, und ich zeige euch dann auch nachher Tools, mit denen das noch einfacher geht. Dann kann man den Rest hier ausfüllen. Man gibt im Prinzip dem Computer einen Namen, sagt Admin-User, Admin-Passwort, gibt an Publisher Offer on Queue, da steht dann drinnen Microsoft, Windows Server, wollt ihr einen 2016er Data Center Standard Edition, was auch immer ihr haben wollt. Disk-Informationen, eine US-Disk ist Pflicht. Die Caching-Informationen, die abhängen von dem, was ihr dort betreiben wollt. Das liegt natürlich im Storage-Account, wie wir sehen. Wir verschaffen der VM noch Netzwerkzugang, indem wir sie mit dem Network-Interface verbinden. Seht ihr, das hier ist jetzt der Verweis von der VM zum MIC. Ja, und noch ein paar andere Dinge. Und damit haben wir die VM auch richtig definiert. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, um Gottes Willen, wie soll ich so ein JSON-File von vorne schreiben? Natürlich niemand schreibt ein JSON-File von Grund auf. Das macht keiner. Deshalb machen wir zwei Sachen. Erstens, ich werfe jetzt mal meine PowerShell ISI an und werde hier genau das Beispiel, dieses SimpleVM, hier als kleines PowerShell-Skript öffnen. Dieses PowerShell-Skript ist super, super simpel. Das tut nichts anderes als die Resource Group. Das ist die Gruppe, wie das Ding oben drüber heißt, wo alle diese Ressourcen reinkommen, anzulegen. Und danach, die wichtige Zeile ist eigentlich nur die Zeile 13, die ihr hier seht. Ja. Das ist der entscheidende Code. Eine einzige Zeile, wo ich ihm sage, deploy bitte das Template-File, das wir gerade gesehen haben, mit diesen Parametern. Ich zeige euch das Parameter-File, das habe ich noch nicht hergezeigt, aber das ist trivial. Seht ihr, da steht einfach nur drinnen, der Storage Account soll so heißen, der Username soll so heißen, das Admin-Passwort soll so heißen. Solltet ihr natürlich nicht so in der echten Welt reinschreiben in ein Template, sondern das könnte man vielleicht etwas besser machen. Und die Public IP, also der Name, unter dem das erreichbar sein soll, sieht so aus. Das ist eigentlich die einzige Zeile, die relevant ist. Aber vorher müssen wir unser PowerShell mit Azure verbinden. Dafür gibt es ein PowerShell-Commandlet, das heißt Login Azure RM Account, da drücke ich drauf, dann kann ich mich mit meinem Account hier anmelden. Das passiert eben jetzt über, in meinem Fall, Microsoft Account, in eurem Fall vielleicht Azure Active Directory Account, je nachdem, wie euer Azure abgesichert ist. Ich werde hier aus meinem KeyPass das Passwort rausholen und mich anmelden, und jetzt holt sich dieses Login Azure RM Account ein Access Token in meinem Namen und kann dann in meinem Namen Deployments durchführen. Das geht jetzt ein paar Mal hin und her. Was hier im Hintergrund läuft, ist OpenID Connect, also ein OpenID Connect Flow läuft hier durch, und wenn wir nachsehen, dann sagt er hier, jawohl Rainer, du bist verbunden mit der Subscription ID sowieso. Ich kann jetzt auch hier mit Get Azure RM Subscription schnell mal eine Liste anzeigen meiner Subscriptions. Da werde ich sehen, da gibt es ein paar. Und dann kann ich mit Select Azure RM Subscriptions die auswählen, die für mich relevant ist. Anschließend passiert hier irgendein Resource Group Zeugs. Das brauche ich nicht mehr zu tun, denn das habe ich bereits angelegt. Ich zeige euch das da ganz kurz. Das ist dieses RG Simple VM. Ja. Das wird hier angelegt, das habe ich im Vorfeld angelegt, damit wir nicht so lange warten müssen. Ich kann also dieses Ding jetzt einfach laufen lassen. Das tue ich jetzt mal, ich drücke hier auf Play und das ist es. Jetzt nimmt diese eine Zeile, nimmt jetzt mein File, dieses Template, und schickt es raus in diese Resource Group. Normalerweise würde das jetzt irgendwo so in der Gegend von 5 bis 10 Minuten dauern. Ich kann es jetzt nicht prognostizieren, hängt von vielen Faktoren ab. Damit wir nicht so lange warten müssen, habe ich im Vorfeld dieses Ding bereits angelegt. Das heißt, ich habe exakt diesen Code, den ich euch hier gezeigt habe, schon laufen lassen. Lasst mich das auch größer machen, damit ihr das besser lesen könnt. Okay? So. Ich habe exakt diesen Code vorher schon laufen lassen. Was wissen wir über ARM-Templates? Sie sind idempotent. Was wird also dieses ARM-Template in dem Fall tun? Einfach nur kontrollieren, ob alles in dem erwünschten Zustand ist. Sind die VMs in der richtigen Subnets? Haben sie den MIG? Ist der Storage Count richtig angelegt? Muss ich die VM scalen? Brauche ich eine größere VM, eine kleinere VM? Muss ich die Anzahl verändern? All diese Dinge erledigt jetzt der ARM für uns, nur er sollte jetzt deutlich schneller sein. Seht ihr, er ist hier schon fertig. Das heißt, er hat jetzt nicht sehr viel zu tun gehabt. Das hat jetzt keine 10 Minuten gedauert, weil er im Endeffekt draufgekommen ist, es ist nichts zu tun. Bitte verzeiht mir, dass ich das nicht alles von Grund auf neu starte. Das wäre langweilig. Sonst kann ich in der Session jetzt vielleicht zwei Dinge deployen und ihr würdet nichts mehr sehen. Aber die Tatsache, dass das durchgelaufen ist, zeigt ja, dass das klappt. Ihr könnt auch meine Samples ausprobieren, die funktionieren und funktionieren in jeder beliebigen Azure. Jetzt haben wir hier unsere VM und hier können wir schön nachvollziehen, da ist unser NIC, da ist unser Storage Account, da ist unsere VM, unsere Public IP Address, das VNet, wo das Ganze drinnen ist. Und wenn ich möchte, könnte ich jetzt bei dieser VM, ich kann hier mal draufklicken, über die Public IP Address, kann ich darauf draufklicken, da komme ich hier rüber, das ist die Public IP Address, kann ich auf den zugreifen und einen DNS-Label hat er genau, wie wir es im ARM-Template festgelegt haben, ebenfalls eingeführt. Also was ihr hier gesehen habt, ist, diese Demo, JSON im ARM-Template, eigentlich nicht kompliziert. Wir kommen dann gleich zu den Tools. Bisher haben wir es in Visual Studio Code editiert. Eine Variante gibt es auch noch, dass ich meine Slides habe, dass ich nichts vergesse. Wem dieses JSON irgendwie nicht powershellig genug ist, ja, wer eine Allergie hat gegen geschweifte Klammern, sage ich immer, der kann natürlich auch auf diese Templates verzichten und stattdessen einfach PowerShell-Commandlets verwenden. Für jedes Element in diesem Template gibt es ein passendes PowerShell-Commandlet. Azure RM Public IP Address, Azure RM Virtual Network Subnet und so weiter. Ich brauche nicht alles vorzulesen. Das lässt man einfach durchlaufen und das macht im Prinzip genau das Gleiche, wie wir es vorher gesehen haben. Und auch diese PowerShell-Commandlets sind, wenn ihr nicht explizit hier Error Action Stop reinschreibt, idempotent. Ihr bekommt zwar eine Warnung, wenn das schon da ist, aber deswegen geht dieses Script nicht kaputt. Ja? Also wer lieber PowerShell schreibt, na, der soll lieber PowerShell schreiben. Diejenigen unter euch, die sagen, ja Moment, ich arbeite aber mit macOS oder Linux, PowerShell ist mittlerweile auch auf Linux verfügbar, es gibt auch von Microsoft Docker-Container für PowerShell unter Linux, aber für diese Plattformen gibt es noch was viel Besseres, nämlich die Azure CLI. Und da bitte ich euch noch um ein paar Minuten Geduld. Genau das Gleiche können wir nämlich auch mit der CLI machen. Da gibt es eine eigene CLI, ein Command-Line-Interface dafür. Diese Azure Resources, die wir gerade angelegt haben, wenn wir einen etwas tiefer technischeren Blick haben wollen und nicht nur dieses hübsche GUI da hinten dran, können wir mit resources.azure.com ein wenig unter die Haube schauen. Bei resources.azure.com, ich schalte mal hier auf die richtige Subscription um. Sekunde. Ich mache auch da, ich zoome dann rüber, das will ich jetzt nicht. Dann sehen wir hier die Subscription und die Resource Groups und dann sehen wir hier RG Simple VM, das ist jetzt genau dieses Ding, was wir gerade hatten und ich zoome jetzt da ein wenig rein. Da seht ihr jetzt, wie die Resource Provider heißen, Microsoft Compute beispielsweise. Da gibt es im Moment eine Virtual Machine, das ist die My Virtual Machine. Und wenn ich hier rauszoome, dann seht ihr, dass hier im Hintergrund, seht ihr da oben, das ist nichts anderes als ein interaktives Portal über die REST API. ARM ist nämlich nicht nur PowerShell und JSON Templates, sondern ARM ist auch REST API. Also wenn ihr mehr auf der Dev und weniger auf der Ops-Seite seid und das irgendwie einbauen wollt in eure eigene Applikation, dann könnt ihr selbstverständlich auch die REST-API verwenden und dieses resources.azure.com ist eine sehr technische Sichtweise, die euch aber zeigt, was denn im Hintergrund passiert. Was macht denn das PowerShell-Commandlet eigentlich? Das tut nichts anderes, als über eine REST-API mit ARM sprechen und zeigt euch jetzt hier alle deployten Eigenschaften und damit könnt ihr euch individuelle Portale bauen, ihr könnt es noch tiefer einbetten in eure Infrastruktur, ihr könnt es programmatisch steuern, wenn ihr nicht PowerShell machen wollt, dann eben über REST. Ja? Resources. Azure.com. Dieses Ding kann man übrigens in den Read-Write-Modus stellen, dann kann ich an dieser Stelle sogar hier umschalten und kann hier beispielsweise, könnte dieses Ding direkt aus dem Portal durch Versenden eines REST-Requests löschen, was ich jetzt nicht tun werde, aber ich glaube, das Prinzip ist schon klar. Okay. Wenn ich mal was deployed habe, das sehen wir wieder hier herüben, dann kann ich die Frage stellen in dieser Resource Group, der hier, was habe ich denn hier deployed? Da gibt es einen Punkt, der heißt Deployments. Und da seht ihr dieses Deployment, das hier. Da kann ich jetzt drauf drücken und dann sehe ich ganz genau, Schritt für Schritt, welche Aktionen hier gemacht wurden. Wenn ihr es noch detaillierter haben wollt, dann könnt ihr hier auf jedes Operation Event zugreifen und hier kann ich nochmal reinklicken und sehe alle Details, und diese Dinge sind alle über REST API auch verfügbar. Wer hat es gemacht? Wann hat es gemacht? Ist es erfolgreich gewesen? Im Fehlerfall seht ihr dann auch, welcher Fehler drinnen ist. Das lässt sich alles automatisiert auslesen. Wenn man will, kann man das, wie gesagt, automatisiert auslesen. Und diese Deployments, die haben sich auch gemerkt, was denn eigentlich gemacht wurde. Wenn ich hier auf View Template klicke, dann hat er sich das Template, das wir verwendet haben zum Deployment, gemerkt. Das ist auditiert worden. Und dieses Template kann ich natürlich herunterladen oder auch in meiner persönlichen Library von Templates ablegen. Ja, das ist gemeint mit Auditierbarkeit. Es geht nicht nur so, dass ich bei einem Deployment im Nachhinein fragen kann, was ist denn hier deployed worden, sondern wenn ich hier beispielsweise auf den Nick gehe, dann kann ich hier drauf drücken und kann mir quasi reverse-engineert das Template aus der angelegten Ressource heraus generieren. Also was ich tun kann, ist, ich kann erstmal im Portal, solange ich noch nicht automatisiere, sondern einfach nur evaluiere und herumprobiere, klicke ich mir diese Sachen zusammen und dann hole ich mir im Nachhinein das Template raus. Ihr müsst also nicht von Grund auf neu beginnen. Wenn ihr wirklich ganz auf Code seid und irgendwie Browser komisch findet und ihr lieber im VI seid, könnte ja sein, dann müsst ihr immer noch nicht von vorne beginnen. Es gibt nämlich, wenn ihr Azure QuickStart Templates in Google mal eingibt, ein riesengroßes GitHub Repository. Das wird primär von Microsoft gepflegt, aber viele Community Contributions sind auch drinnen. Und ich scroll einfach mal runter. Alle diese Verzeichnisse sind gewisse Anwendungsszenarien. Wollt ihr zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas mit Mongo machen, na, dann gebt ihr mal Mongo ein und dann habt ihr hier eine Menge an Templates, die von Microsoft sind, das seht ihr anhand der Contributor, werden auch sehr genau qualitätsgesichert, da gibt es interne Regeln, wie man das richtigerweise macht. Also diese riesengroße Library an Quickstart-Templates bieten euch eine weitere Möglichkeit, schnell zu starten. Wenn ihr natürlich sagt, ich habe ein Visual Studio, ich möchte eine schöne GUI über das alles drüber, könnt ihr auch haben. Wer Visual Studio hat, der kann sich den Azure SDK installieren und dann gibt es hier unter, ich zoome ein wenig rein, Templates Cloud Resource Group die Möglichkeit, dass ich das Ganze mehr Wizard-getrieben mache. Das heißt, hier seht ihr die verschiedenen Templates und unter anderem seht ihr hier auch die Azure Quickstart Templates. Also ich muss gar nicht in GitHub einsteigen, sondern wenn ich Visual Studio habe, kann ich gleich sagen, ach, gib mir doch ein Template für, was nehmen wir denn? Eine Web App plus SQL Datenbank. Und dann generiert er mir im Visual Studio genau dieses Template plus ein passendes PowerShell Script, so wie ich geschrieben habe, sogar noch etwas schlauer. Und dieses Template kann ich dann hier drinnen auch editieren und das bietet natürlich eine ganze Menge mehr an Möglichkeiten. Wenn ich hier zum Beispiel Steuerung Leertaste drücke, dann bekomme ich bei der Location, man sieht es hier nur beispielhaft, IntelliSense, das was ich erwarten würde. Das kommt jetzt darauf an, wie weit ihr gehen wollt. Visual Studio ist sicher die angenehmste Umgebung, um solche Templates zu entwickeln, bietet mir am meisten Productivity Features. Ist aber nicht Open Source und nicht Cross-Platform. Wenn ihr Open Source und Cross-Platform sein wollt, nehmt Visual Studio Code. Wenn ihr einen anderen Editor nehmen wollt, überhaupt kein Thema. Ich habe es euch ja gezeigt, klickt auf GitHub. Dieses Ding ist dann nicht zu Ende, sondern ich kann hier zum Beispiel dann sagen, ja, ich möchte hier einen weiteren Schritt hinzufügen und worauf haben wir denn Lust? Was könnten wir denn deployen? Wir könnten zum Beispiel eine Web-App, genau, ein Web-Deploy-Package deployen. Also wir haben eine, Kollegen aus der Dev-Abteilung haben mit ASP.NET eine Applikation gebaut und ich möchte nicht nur den Web-Cluster deployen, sondern auch gleich die ASP.NET-Applikation hinten nach. Das wäre dann Web-Deploy. Da klicke ich einfach drauf, Add, und dann fügt er mir an der richtigen Stelle, seht ihr das hier, gleich ein Snippet ein und ich brauche nur noch, unter Anführungszeichen, so Dinge anzugeben wie Connection String, wo finde ich die Datenbank beispielsweise, oder eine Package URI, wo kriege ich mein ZIP-File mit dem ASP.NET Code her und solche Dinge. Also Visual Studio Code ist wie gesagt eine angenehme Entwicklungsumgebung, die mir hilft, hier produktiver zu sein. Optional, nicht gezwungen. Über die Ressource springe ich drüber, ihr bekommt ja meine Slides, da habt ihr Links zu den Dokus, wo ihr dann ganz genau herausfinden könnt, gerade da unten dann mit der Doku, wie das im Detail gestaltet wird. Ich springe lieber jetzt in meine nächste Demo. Jetzt haben wir eine simple Windows-VM gemacht, wo ich euch ein wenig Tooling gezeigt habe und gezeigt habe, wozu das eigentlich da ist. Jetzt schauen wir uns das Ganze ein wenig auf der Linux-Seite an. Und hier habe ich ein zweites Beispiel vorbereitet, das sich jetzt mit Docker beschäftigt, wie angekündigt. Das ist das hier. Dieses Beispiel, ich klappe es hier wieder zu, macht jetzt schon etwas mehr. Die Parameter und Variablen habt ihr schon verstanden, die kann ich weglassen. Ich glaube auch der Storage Account ist nicht wahnsinnig spannend, die Public IP Address, das Virtual Network ist nicht so spannend, die NIC ist nicht so spannend, können wir auch zuklappen. Da wird es zum Beispiel interessanter. Hier lege ich eine Network Security Group an. Das ist eine software-definierte Firewall, wenn ihr so wollt. Und in diesem Fall seht ihr beispielsweise, dass ich hier Folgendes mache. Ich erlaube Internet-Traffic in diesem Fall auf den Port 80 aus dem Internet und der soll gehen auf eine Adresse, die heißt hier Nginx Private IP Address. Was ich nämlich in diesem Template mache, ist, ich definiere eine Azure VM, basierend auf Ubuntu mit einem Nginx als Reverse Proxy und im Hintergrund lege ich einen Docker-Cluster an, wo ich in diesem Fall wieder Nginx verwende als statischen Webserver und die Nginx VM spielt Reverse Proxy und greift auf freigegebene Ports in dem Docker-Cluster zu. All das möchten wir hier in diesem Template definieren. Und an dieser Stelle wird eben eine Firewall definiert. Ich habe dieses Beispiel reingegeben, um klarzumachen, hier geht es nicht nur darum, ein VM-Image zu bauen. Hier geht es darum, die gesamte Infrastruktur, die teilweise sehr komplex sein kann, zusammenzubauen. Wer sich jetzt vielleicht die Frage stellt, wenn das meine ganze Infrastruktur gehen soll, das wird ein Riesenfeind. Keine Angst, natürlich kann man diese ARM-Template-Files auch splitten, man kann sie linken. Das heißt, ich habe dann unabhängige ARM-Templates und dann habe ich quasi ein Über-Template drüber sitzen, das die anderen Templates nur referenziert. Ein Template kann Output-Variables rausgeben, die dann wieder in Variablen im Über-Template landen, die ich dort wieder verwenden kann, um das als Parameter an das nächste Template zu übergeben. Also da hat sich Microsoft schon was dabei gedacht und wenn ihr euch die großen Templates von Microsoft ansieht, keine Ahnung, Deployment von einer ganzen Kubernetes-Farm oder von einem SharePoint-Cluster oder ähnliches, dann könnt ihr dort mal reinschauen, wie die das machen. Die bestehen teilweise aus Dutzenden an getrennten ARM-Templates, die getrennt, gewartet, Quellcode kontrolliert werden, so wie man es haben will und dann zu einem größeren Ganzen zusammengebaut werden. Also das ist nicht nur Spielkram. Okay. Firewall, das ist meine virtuelle Maschine und in diesem Fall wird hier Publisher Offer und Skew, da gehe ich nochmal rauf in meine Variablen, das möchte ich euch zeigen. In diesem Fall greifen wir Canonical, Ubuntu Server und ich glaube es wird hier irgendein Ubuntu, keine Ahnung, 16.04 LTS oder ähnliches angelegt. Spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Was hier wichtig ist, kommt da unten, die hier nämlich. Das ist zum ersten Mal wieder was brandneues und das ist ein ganz wichtiges Takeaway an der Stelle. Es gibt zu den Virtual Machines hier sogenannte Extensions. Und die Extension, die hier verwendet wird, ist in diesem Fall die sogenannte Docker Extension. Seht ihr das hier unten? Alles, was ich tun muss, um diesen Ubuntu-Server zu einem Docker-Server zu machen, ist diese Docker Extension hinzuzufügen. Also Microsoft hat im Prinzip fertige, in diesem Fall wahrscheinlich sogar Docker Inc., ich weiß nicht, wer genau der Hauptmaintainer von diesem Plugin ist. Es gibt eine fertige Extension, die muss ich nur auf diese VM anwenden Und dann kann ich mir dieses ganze apt-get, was weiß ich was, oder was auch immer da dahinter gehört, um das zu deployen, kann ich mir schenken. Und hier gibt es eine ganze Menge an Erweiterungen und hier wollte ich exemplarisch dieses Erweiterungssystem mit der Docker-Extension zeigen. Das heißt, dieses Ding deployt erst die Linux-Maschine, Canonical Ubuntu-Server, und hinten dran gleich Docker. Hier bei den Settings habe ich ein leeres Objekt, aber dieses leere Objekt muss nicht zwangsläufig leer sein. Ich habe ein weiteres Beispiel mitgebracht, ganz bewusst, um zu zeigen, dass auch das durchaus spannender sein kann. Ich springe sofort wieder zurück, aber an der Stelle wollte ich euch ein anderes Beispiel zeigen, wo Settings wirklich übergeben worden sind. Ich denke, die meisten hier im Raum sind zumindest ein wenig vertraut mit Docker, richtig? Dieses Beispiel hier, das ist jetzt kein Einsteigerbeispiel zum Deployen von Docker, sondern das ist ein Real-World-Beispiel. Hier deploye ich ein ausgewachsenes Projekt, das heißt SonarQube. Das ist ein Qualitätssicherungswerkzeug für Developer. Das ist eine Web-Applikation mit Datenbank im Hintergrund und ähnliche Dinge. Und hier verwende ich nicht nur die Docker-Extension, sondern ich verwende an dieser Stelle das Compose-Setting, um gleich nicht nur Docker zu deployen, sondern obendrauf gleich ein bestimmtes Image zu pullen aus dem Docker-Hub, dieses Image automatisch auf Restart zu setzen, Port-Mappings anzugeben, dann noch zusätzlich ein Volume-Mapping, das wäre das -V beim Docker-Run, anzugeben und Environment-Variablen zu setzen, wo hier unten in den Environment-Variablen gleich auf eine Datenbank referenziert wird, die im gleichen Script angelegt wird. Also bei diesem Script geht es etwas weiter. Da wird ein Ubuntu-Server deployed, Docker installiert, ein Image gepullt, das Image hochgezogen, eine gemanagte ein gemanagter Datenbank-Cluster, Platform as a Service, nicht Infrastructure as a Service, hochgefahren und die beiden werden gleich miteinander verbunden. Ja? Das zeigt, diese Settings, die können durchaus komplizierter werden, je nachdem, wie ihr das Ganze gestalten wollt. So, ich kehre zurück zum einfachen Beispiel, denn mit dem möchte ich mich hier noch ein wenig auseinandersetzen. Also wie gesagt, das hier ist super simpel, das ist einfach ein Settings-File. Das nächste Ding, diese virtuelle Maschine, das ist jetzt meine Nginx-virtuelle Maschine, das ist auch ein Ubuntu-Server, darüber brauche ich nichts zu erzählen, aber hier habe ich eine weitere Extension, auf die ich hinweisen möchte. Diese Extension ist jetzt keine Docker-Extension, sondern eine Custom Script for Linux-Extension. Wenn ihr wollt, dann das ARM-Template ist ja nur dazu da, die Infrastruktur mal hochzuziehen, die VM anzulegen, das Netzwerk anzulegen, die Datenbank hochzulegen. Aber wie richte ich dann die eigentliche Maschine her? Die Docker-Extension kann das von Haus aus. Aber was ist, wenn ich kein Docker habe? Antwort, dann greife ich auf Scripting zurück. Unter Linux könnte das zum Beispiel ein Bash-Script sein. Was hier passiert, ich hole mir von einer öffentlichen IP-Adresse, das ist die hier, seht ihr das? Das ist ein kleines Bash-Script, ich zeige euch dieses Bash-Script, das ist keine Magie, das ist sehr simpel sogar. Das tut nichts anderes, als Nginx zu installieren und dann ein fertiges Config-File, nämlich das hier, mit dem Reverse-Proxy-Zeugs herunterzuladen. Wo haben wir es? Hier. Und am Ende den Nginx Reverse Proxy neu zu laden. Das ist alles, was es tut. Ganz simpel gehalten. Und dieses Custom Script wird im Rahmen des Deployments von ARM automatisch ausgeführt. Wenn ich unter Windows bin, dann wäre es optional natürlich kein Bash Script, sondern ein PowerShell Script. Und noch besser, ein PowerShell DSC Script, Desired State Configuration, wo ich dann mit PowerShell DSC im Rahmen des ARM Templates gleich Windows Rollen hinzufügen kann, beispielsweise Dienste, ein IIS, ein ASP.NET, wo ich NSI-Pakete installieren kann, wo ich Files erzeugen kann, wo ich in der Registry herumfuhrwerken kann und ähnliches. Das ist dieses Custom Script Extension und wie gesagt, die gibt es für Linux und für Windows. Bevor ich frage, welche Frage, möchte ich noch eines dazu sagen. Wer sich jetzt hier Gedanken macht und sagt, um Gottes Willen, ich werde doch meine hochheiligen Bash-Scripts nicht auf GitHub stellen, nur damit ich das Zeug deployen kann, keine Angst. Das ist natürlich nicht notwendig. Was ihr tun könnt, ihr könnt eure Scripts in Azure Storage veröffentlichen. Azure Storage ist grundsätzlich privat zugesperrt, kann niemand hin. Aber über PowerShell oder Bash kann ich für so ein Script, das in Azure Blob Storage drin liegt, eine sogenannte Shared Access Signature erzeugen. Und das ist der Weg, den man normalerweise macht. Man macht sich ein Script, das eine Shared Access Signature erzeugt. Visual Studio hätte das Script automatisch erstellt, das ist das, was er generiert. Das tut nichts anderes, eine Shared Access Signature mit einer Zeitdauer zu hinterlegen, die ist nur für, sagen wir mal, eine Stunde gültig. Und dann übergebe ich die URL von diesem File als Parameter an das ARM und in dem Parameter ist die Shared Access Signature drin. Dadurch kann nur ARM kennt diese URL, auf dieses Ding zugreifen und das auch nur für eine Stunde. Dann ist das Ding automatisch wieder weg. Das ist die Strategie, wie man hier Ressourcen an den ARM übergibt, ohne dass man es gleich öffentlich in GitHub stellen muss. Hat sich damit eine Frage erledigt oder ist eine andere Frage? Das überprüft ARM. Wenn dieses Custom Script mit einem Fehlercode beendet wird, dann wird auch ARM das Deployment als fehlerhaft ansehen. Wirst du es dann nochmal deployen, dann wird dieses Script wieder ausführen. Das heißt, dieses Script muss von Haus aus wieder idempotent programmiert sein. Das habe ich jetzt der Einfachheit halber hier nicht getan. In der Praxis solltest du es tun. PowerShell DSC ist von Haus aus idempotent. Ich habe auch ein kleines Beispiel mit PowerShell DSC da, damit ihr auch das seht. Das ist, wo habe ich denn das? Hier. Das wäre so ein DSC-Script. Da steht einfach drinnen, ich will das Windows-Feature Web-Server, ich will das Windows-Feature Web-Static-Content und ich möchte hier zum Beispiel ein bestimmtes File anlegen. Ja? Und wenn ich dann in meinem ARM-Template, das sehen wir hier, die VM raussuche, da ist die Extension, dann kann ich hier auf die Extension Microsoft PowerShell DSC verweisen und kann hier unten die URL angeben und der wird die entsprechende Konfigurationsfunktion kompilieren in ein MOV-File und das MOV-File entsprechend anwenden. Ja, das macht PowerShell DSC. Also sowohl Linux als auch Windows sind hier wunderbar unterstützt. Ja, übrigens, ich habe das natürlich deployed. Das seht ihr hier. Wo haben wir es denn? Docker. Da ist es. Genau. Habe ich, wie gesagt, vorab schon gemacht und da seht ihr die Network Security Group, die Nginx VM, die Docker VM, die sehen wir hier und ich kann auf das Ding auch zugreifen. Glaubt ihr das? Was ich stattdessen noch herzeigen möchte, ist armvis.io. Mit armvis.io kann ich, wenn ich mag, so ein Template, und da nehmen wir jetzt gleich das, dieses Template hier, hochladen. Oh, das ist jetzt ein wenig, vielleicht groß, ihr werdet es schon verstehen, kann ich jetzt quasi eine Visualisierung meines ARM-Templates vornehmen. Wir sehen an der Stelle, es gibt hier zwei Extensions. Diese Extensions, die gehören zu zwei VMs. Diese beiden VMs greifen auf den gleichen Storage-Account zu. Jede dieser VMs hat einen getrennten NIC. Der eine NIC, was wir hier sehen, ist mit einer Public-IP-Adresse verbunden, nämlich der von Nginx. Der Docker-VM-NIC ist mit einem eigenen VNet verbunden, auch Nginx ist mit einem VNet verbunden, also dieser Nginx-Server hat zwei NICs und der ist verbunden mit der Network Security Group, wo sichergestellt ist, dass ich auf den Docker-Server jetzt zum Beispiel nicht direkt hin kann. Das kann ich dann gestalten, wie ich will. Also über das Tool armvis.io, ist verlinkt in meinen Slides, kann man komplexe Templates bis zu einem gewissen Grad visualisieren. Gerade wenn man ein neues Template bekommt, ist es manchmal ganz praktisch, sich einen visuellen Überblick zu verschaffen. Natürlich kann man die Dinge dann auch anklicken und dann komme ich an die richtige Stelle in dem Template und so kann ich mir einen Überblick darüber verschaffen, was denn da drinnen passiert. Und gerade wenn ich, wie gesagt, Code verstehen will, ist das eine spannende Sache. Schön, schön, schön. Ja, ein Beispiel habe ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Das ist Platform as a Service. Ich habe nämlich jetzt die ganze Zeit Beispiele gezeigt, bei denen ich mit Infrastructure as a Service gearbeitet habe. Ich habe Linux-VMs deployed, ich habe Windows-VMs deployed. Ich muss euch ehrlich sagen, wir leben nicht in dieser Welt. Wir haben eine einzige Linux-VM, die wir für einen ganz speziellen Bereich nutzen. Ansonsten haben wir ausschließlich Platform as a Service. Ich will kein Windows-Update, kein Linux-Update, kein SQL-Update, nichts installieren. Ich will mich um keine Firewall kümmern, keinen Load-Balancer. Wir haben für uns die Strategie geschaffen, wir verwenden Platform as a Service. Nur so können wir die operativen Kosten auf das absolute Minimum reduzieren. Und das ist wichtig, dass ihr das Verständnis mitnehmt, dass ARM in keiner Weise bedeutet IaaS. ARM bedeutet wunderbar Platform as a Service, wenn ihr das wollt. Ich zeige hier noch zwei Beispiele. An der Stelle wird jetzt hier eine gemanagte Datenbank, ein gemanagter SQL Server angelegt. Dieser gemanagte SQL Server ist komplett Platform as a Service. Es ist ein SQL Server Cluster mit Backup und allem drum und dran. Und ich muss hier nicht eine VM anlegen, ich muss mich nicht um Disks kümmern, ich muss keinen Always-On-Cluster konfigurieren, ich muss keinen Failover-Cluster auf Windows-Ebene konfigurieren. Ich sage einfach, Database, diese Größe, go for it. Ich deploy das Ganze genauso in meinem ARM-Template. Und das kann ich mischen. Wenn ihr euch an das Beispiel erinnert, das ich vorher kurz hergezeigt habe, dieses SonarQube-Geschichte. Dort habe ich eine Java-basierte Applikation in Docker in eine VM reingegeben und verknüpft mit einer gemanagten Platform-as-a-Service-Datenbank, um zumindest für die Datenbank nicht verantwortlich sein zu müssen. Das macht die Microsoft. Ja? Also, das ist ein Beispiel. Ja, da kann ich natürlich auch Firewalls definieren und ähnliche Dinge. Und hier seht ihr zum Beispiel eine sogenannte App-Service-Instanz. App-Service bedeutet an der Stelle, dass ich eine Web-Farm, egal ob Linux oder Windows, Azure unterstützt beide, deploye, wo ich mich nicht um die Server kümmere, nicht um den Load Balancer, nicht um die Firewall, nicht um das Autoscaling, das macht das Ding alles automatisch. Ich werfe ihm einfach eine Applikation zum Fraß vor. Node, Java, Python, Ruby, .NET, was auch immer, schmeiße ich ihm über den Zaun und der kümmert sich darum, dass diese Instanzen schön laufen. Und ihr seht, ich brauche hier nur in einer einzigen Zahl die Number of Workers definieren, der würde automatisch rauf und runter skalieren. Was ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, um 7 Uhr früh immer hochfahren will auf 5 Nodes und um 22 Uhr runter auf eine Node? Ich würde exakt dieses Template verwenden, ich würde an dieser Stelle einen Parameter draus machen und ich würde die Tatsache nutzen, dass dieses Ding idempotent ist. Ich kann das gesamte Ding einfach neu deployen, er wird erkennen, dass ich nur die Number of Workers geändert habe und wird einfach meine Webfarm rescalen. Das gleiche kann ich mit der Datenbank machen. In der Nacht reicht mir eine S1, unter Tags will ich eine S3, so richtig viel Power in der SQL-Datenbank, mache ich genau das gleiche. Ich ändere einfach nur die Scale-Limit, die Größe von diesem Ding, und er wird automatisch den Datenbank-Server, den Datenbank-Cluster skalieren. Ja? Alles mit Zero Downtime natürlich. Schön, die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt, die 60 Minuten sind schon vorbei. Es gäbe noch so viele Details zu zeigen, es gäbe noch so viel, wo wir reinschauen könnten in die verschiedenen Beispiele. Aber ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge mitnehmen können und ihr versteht jetzt genauer, was dieser ARM soll und welche Möglichkeiten er bietet, aber auch welche Grenzen er hat. Mir ist wichtig, dass man versteht, dass ARM für Microsoft und Azure der Weg ist, wie aus Infrastruktur Code wird. Kein manuelles Hinverbinden über RDP oder Remote PowerShell oder sonst was und Statements eintippen, sondern Infrastructure is Code. Da habe ich ein Feature habe ich vergessen, das muss ich euch noch zeigen, mein Lieblingsfeature, ich brauche nur auf einen Knopf drücken. Das gibt es seit kurzer Zeit, wenn ihr öfter mal mit dem Portal arbeitet, ist das wunderschön. Da gibt es neu diesen Button da oben, Cloud Shell. Wenn man da drauf drückt, dann startet Azure im Hintergrund automatisch, ohne dass ich dafür zahlen muss oder dass ich mir das wünschen muss, über einen Docker-Container eine Bash, also ein Ubuntu, in einer eigenen Shell, die noch dazu einen File-Share gemountet hat, der in meinem Account drinnen ist. Und da drinnen habe ich jetzt die Azure CLI, die komplette Azure CLI gleich authentifiziert mit dem Ding, das ich oben angelegt habe. Und dieses Ding persistiert mein Home Directory, ich kann meine Scripts dort reinlegen, mit allem drum und dran, ich muss nicht mal eine SSH haben. Irgendwohin, ich brauche keinen Server mehr in der Cloud, ich mache das direkt im Portal. Ich finde diese Funktion super und PowerShell kommt bald. Noch ist es nur Bash. Sorry, das habe ich vergessen, aber dieses Feature freut mich so, dass es gekommen ist. ARM war für Azure ein wichtiger Schritt. Es gibt es jetzt seit einigen Jahren und durch ARM wurde Azure zu einer ernsthaften Plattform auch für Large-Scale-Deployments. Vorher war das kritisch zu sehen. ARM macht das Deployment und das gesamte Management, gerade durch Idempotency, durch die Tags, die ich gezeigt habe, durch die Resource Groups, wirklich angenehm und leicht verwaltbar. Wir haben alle unsere Ressourcen, wie gesagt, da drinnen und ohne ARM wäre das Leben nicht so, wie es ist. Und schlussendlich, ARM heißt nicht Windows. Das ist auch ganz wichtig. Ich laufe jetzt seit Jahren herum und erzähle überall, Microsoft heißt schon lange nicht mehr Windows. Die ARM CLI ist mit Python geschrieben, PowerShell gibt es mittlerweile auf Linux. Ihr könnt Linux-VMs genauso deployen wie Windows-VMs. Ihr könnt Pass-Dienste auf Windows-Basis, wie SQL Server, genauso deployen wie Pass-Dienste auf Linux-Basis, wenn ihr wollt. Also diese beiden Dinge sind absolut ident. Und alles, was in diesem Bereich entwickelt wird, die Azure CLI, die Cmdlets und alle diese Dinge, sind auch Open Source und auf GitHub verfügbar, wird in the wild entwickelt, ihr könnt contributen, ihr könnt Issues anlegen. Microsoft hat sich in den letzten Jahren dramatisch gewandelt und deshalb habe ich hier auch nicht nur Windows-Beispiele gezeigt, sondern eben auch ein paar Linux-Beispiele. Ich sage herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Ich hoffe, es war für jede und jeden da oder dort etwas dabei. Ich werde auf jeden Fall noch ein wenig hier sein. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte zu mir. Ansonsten, glaube ich, gilt es jetzt Mahlzeit zu wünschen. Ich glaube, das Mittagessen ist Zeit. Danke fürs Kommen. Schöne Dörfungskommen.